Herzlich willkommen in der Gesundheitswerkstatt, dem Podcast, mit dem du deine Gesundheit in die eigenen Hände nimmst. Deine Gastgeber sind Dr. Pia Hartmann und Dr. Moritz Binder. Schön, dass du da bist. Ich begrüße euch in der Gesundheitswerkstatt, heute mit einem Artikel aus dem Gesundheitskompass. Das ist der Newsletter, den ich mittlerweile seit vielen Jahren schreibe. Habe ich nach dem Abi damals angefangen und erst nur an Freunde und Familie geschickt. Mittlerweile kann sich aber jeder eintragen auf meiner Website. Und manchmal habe ich ein bisschen längere Themen, so wie heute, aufgearbeitet. Vor allen Dingen sind das aber persönliche Notizen und Impulse zu Gesundheitsthemen vor allen Dingen oder irgendwelche Hinweise auf Veranstaltungen oder Projekte, die ich cool finde. Also wirklich Sachen, die ich persönlich inspirierend und spannend und hilfreich finde, auf die ich dann verweise. Und heute werde ich einen Artikel aus dem nächsten Gesundheitskompass vorlesen über ein Thema, über das ich oft diskutieren muss ich vielleicht sagen, weil irgendwie da manche Leute eine deutlich andere Meinung zu haben, und das sei ihnen zugestanden, da kann ich sehr, sehr gut mit leben. Ich habe gar keine Lust mehr auf diese Diskussion. Es geht nämlich um Cholesterin und inwiefern die Senkung Sinn ergibt. Und ab jetzt kann ich einfach immer auf diesen Artikel oder eben diese Podcast-Folge hier verweisen. Den nächsten Gesundheitskompass werde ich also Anfang Juni versenden, und wenn ihr euch bis dahin auch in die Liste eintragt, dann bekommt ihr diesen Artikel, unter anderem diesen Artikel, auch in euer Mailfach. Später geht es natürlich auch jederzeit dann einfach mit den darauffolgenden Gesundheitskompass-Ausgaben. Ich packe euch den Anmeldelink in die Shownotes, sonst geht einfach auf meine Website, und abmelden geht mit einem einzigen Klick am Ende eines jeden E-Mails oder eines Gesundheitskompass. Ich schicke den ungefähr 4-mal pro Jahr raus. Und jetzt wünsche ich euch viel Freude bei diesem Exkurs in die Welt des Cholesterins, bei dem ihr was über Labordiagnostik, Prävention und Herz-Kreislauf-Gesundheit lernen werdet. Liebe Freundinnen und Freunde, das Einstiegsthema gibt mir heute die Möglichkeit, meine Liebe zu einem heimlichen Hobby mit euch zu teilen, dem Cholesterinstoffwechsel. Weiter unten gibt's dann wie immer leichter verdauliche Artikel, unter anderem mit einem Link zu einem Custom-GPT für alle Gesundheitskompass-Abonnenten, mit dem ihr euch eine gelungene Patientenverfügung selbst erstellen könnt. Diejenigen von euch, die mein Buch schon gelesen haben, wissen genau, wie unsere Gefäße im Laufe des Lebens altern, wie es irgendwann zu Herzinfarkten und Schlaganfällen kommt und was wir dagegen tun können. Wäre ich ein selbstbeweihräuchernder Angeber, dann würde ich behaupten, dass ihr in Dein Bluthochdruck, dein Plan die verständlichste, humorvollste und kurzum schönste Beschreibung der Arteriosklerose-Entstehung findet, die die deutsche Sprache je gesehen hat. Zum Glück bin ich aber kein selbstbeweihräuchernder Angeber und kann diese Zuschreibung anderen überlassen, zum Beispiel den Rezensenten, die auf Amazon im Schnitt ausgezeichnete 4,9 von 5 Sternen für mein Buch vergeben haben. Ein Thema, das ich im Buch gerne weiter vertieft hätte, ist die Rolle des Cholesterins in diesem Prozess. Ich bin selbst immer wieder überrascht, wie widersprüchlich die Studienlage dazu interpretiert wird und wie unterschiedlich die Empfehlungen sind, die sich daraus ableiten. Manche behaupten, hohe Cholesterinwerte seien absolut irrelevant für ein gesundes Herz-Kreislauf-System. Andere würden cholesterinsenkende Medikamente am liebsten ins Trinkwasser mischen. Weil man dieser Frage wohl auch mit 10 Habilitationen nicht vollumfänglich gerecht würde, bilde ich mir nicht ein, ich könne mit einem pupsigen Artikel hier die Wahrheit ein für alle Mal festschreiben. Was ich aber versuchen werde, ist, meine persönliche Perspektive auf diese 3 relevanten Fragen mit euch durchzudenken. Erstens, was ist Cholesterin und wie wird es in unserem Körper transportiert? Zweitens, welche Rolle spielt es bei der Schädigung unserer Gefäße? Und drittens, inwiefern ergibt eine Cholesterinsenkung Sinn? Das nicht enden wollende Märchen vom guten und schlechten Cholesterin. Bereit für die erste Frage? Na dann los. Was ist Cholesterin und wie wird es in unserem Körper transportiert? Der liebe Gott hat nicht gepfuscht, als er uns das Cholesterin in den Körper gepflanzt hat, denn es ist essentieller Bestandteil bzw. Vorläufermolekül von Hormonen, Zellwänden und Verdauungssäften. Deswegen ist es auch total unsinnig, von gutem oder schlechtem Cholesterin zu sprechen. Das ist ähnlich dämlich, wie wenn man Sauerstoff in guten und schlechten einteilen würde. Je nachdem, ob er gerade von der Lunge ins Blut aufgenommen wird oder als freies Radikal eine Zelle schädigt. Der Sauerstoff ist immer derselbe. Und so ist auch Cholesterin immer einfach nur Cholesterin. Und ohne Cholesterin wären wir gelatzt. Es ist so essentiell, dass Kinder mit seltenen Gendefekten, die die Cholesterinsynthese einschränken, schon im Mutterleib sterben. Eine echte Herausforderung ist der Transport des Cholesterins, denn als eine Art von Fett kann man es, anders als zum Beispiel Elektrolyte oder Glucose, nicht einfach ins Blut geben. Das weiß jeder von der Zubereitung einer Salatsauce. Das Olivenöl setzt sich vom Essig ab und muss ordentlich durchgemischt werden. Weil das im Blut nicht geht, haben wir kleine Fetttransportschiffchen, die das Cholesterin und andere Fette wie Triglyceride in eine Hülle aus Proteinen packen, damit diese im wässrigen Blutstrom transportiert werden können. Diese Transportschiffchen werden Lipoproteine genannt und bringen das Cholesterin dorthin, wo es gebraucht wird, zu Nervenzellen, um deren Ummantelung die Myelinscheide aufzubauen, zu den Nebennieren, um Sexualhormone zu synthetisieren, oder in die Haut für die Vitamin-D-Produktion. Auf ihrer Reise durch den Blutstrom verheddern sich diese kleinen Transportschiffchen dummerweise ab und zu in der Gefäßwand. Und je mehr diese durch Bluthochdruck oder Entzündungsprozesse vorgeschädigt ist, desto unebener ist die Gefäßinnenwand, wodurch die Schiffchen auch noch häufiger hängen bleiben. Wenn die Transportschiffchen stranden. Und damit sind wir mitten bei der zweiten Frage, der Schädigung unserer Gefäße durch das Cholesterin. In der Gefäßwand haben unsere cholesterinbeladenen Transportschiffchen nämlich genau gar nichts verloren. Es handelt sich hierbei schlicht um kleine Unfälle, die zwar zu einem gewissen Grad unvermeidbar sind, die aber eben auch für nichts gut sind. Im Gegenteil, die gestrandeten Lipoproteine werden vom Immunsystem erkannt und lösen Alarm aus. Fresszellen wandern in unsere filigranen Arterienwände ein, um die ungewünschten Eindringlinge zu entfernen. Dummerweise haben sich diese dort derart fest eingenistet, dass der Entfernungsversuch des Immunsystems frustran verläuft und am Ende alles nur noch verschlimmert. Je mehr Lipoproteine in der Arterienwand, desto mehr Immunaktivität, also Entzündung, desto maroder die Gefäße. Denn über diese Art der Fetteinlagerung und Entzündungsaktivität entsteht über die Zeit die Plaque und die Gefäßverdickung, die wir Atherosklerose nennen und die irgendwann zur akuten Gefäßblockade führen kann. Entscheidend für das Ausmaß der Schädigung über die Zeit ist die Anzahl der Transportschiffchen, also der Lipoproteine. Und das ist ein essentieller Punkt, den leider auch die viele meiner Kolleginnen und Kollegen nicht genau verstehen, wenn sie im Labor den LDL-C-Wert bestimmen. Das bildet nämlich die Menge der Ladung an Cholesterin ab, nicht aber das, was uns eigentlich interessiert, nämlich die Anzahl der Lipoproteine, die wir im deutschsprachigen Raum am besten mit dem Laborwert ApoB darstellen können. Stellt es euch vor wie bei einer Spedition. Wie viele Tonnen wurden transportiert, ist eine andere Frage als, wie viele LKW waren unterwegs. Du kannst die gleiche Menge mit wenigen sehr voll beladenen LKW transportieren oder mit sehr vielen halb leeren. Für die Belastung einer engen Innenstadt ist aber nicht nur die Gesamttonnage relevant, sondern vor allem, wie viele Fahrzeuge sind unterwegs. Je mehr LKW, desto mehr Staus, Smog und Blechschäden. Je mehr Lipoproteine, desto größer die Gefäßschädigung. Selbstverständlich gibt es eine gewisse Korrelation zwischen der Anzahl der LKWs, also ApoB, und der Transportmenge des LDLCs, weswegen LDLC als Surrogatparameter auf Bevölkerungsebene zwar ganz passabel ist, für eine individualmedizinische Risikoeinschätzung aber oft für die Katz. Ein hohes LDLC kann euch nämlich unnötig kirre machen, wenn euer ApoB eigentlich niedrig ist und andersherum wiegt ihr euch in falscher Sicherheit, wenn das LDL-C niedrig, euer ApoB aber eigentlich hoch ist. Seid ihr noch im Boot? Wenn nicht, dann ist es auch nicht ganz so schlimm. Ich behellige euch auch nicht weiter mit den Feinheiten zur Diskonkordanz und so weiter dieser Laborwerte und anderem Schnickschnack. Die Take-Home-Message für alle interessierten Laien ist, Cholesterin an sich ist nicht böse. Nur seine Transportschiffchen können es werden, wenn es zu viele davon gibt und diese sich in den Gefäßwänden verheddern. Wichtig ist es, seinen LDL-C-Wert zu kennen. Noch besser wäre der ApoB-Wert. Damit wären wir bei der dritten und praxisrelevantesten Frage: Inwiefern ergibt eine Senkung Sinn? Senken oder nicht senken? Das ist hier die Frage. Cholesterin senken in der Primärprävention, also wenn es noch keinen Gefäßunfall gab, hier scheiden sich die Geister. Die Gretchenfrage, die jeder pfiffige Leser mir jetzt stellen könnte, wäre: Moritz, wie hältst du's mit deinen Cholesterinwerten in Anführungszeichen? Ganz einfach. Ich nehme ein Statin und senke die Anzahl der Lipoproteine im Blut medikamentös. Denn die etwas übersimplifizierte Wahrheit ist, dass sich, abgesehen von wenigen Hyperrespondern im einstelligen Prozentbereich, die meisten Leute mit ihrem Lebensstil auf den Kopf stellen können und trotzdem keine guten LDL-C und ApoB-Werte erreichen werden. Zwar kann jemand mit sehr hohen Werten, zum Beispiel LDL-C über 250 Milligramm pro Deziliter, der aktuell zu inaktiv ist und sich von vielen tierischen gesättigten Fettsäuren ernährt, über eine Verbesserung des Lebensstils meistens eine gewisse Reduktion erreichen, zum Beispiel auf ein Niveau von etwa 150 Milligramm pro Deziliter. Er wird sich aber nicht in einen Bereich manövrieren, den ich persönlich als erstrebenswert erachte, nämlich unter 80 Milligramm pro Deziliter. In meiner Welt sieht es so aus. Die Anzahl der Lipoproteine im Blut ist ein kausaler Risikofaktor für Herzinfarkte und Schlaganfälle. Auf Herzinfarkte und Schlaganfälle habe ich keine Lust. An den Lipoproteinen kann ich mit meinem Lebensstil nichts mehr weiter drehen. Also senke ich meine Lipoproteinzahl mit einem Statin. Ich habe eine große familiäre Vorbelastung für Herz-Kreislauf-Ereignisse und ich finde es absurd zu warten, bis der Herzinfarkt in mein Leben knallt, um dann ein Medikament zu nehmen, das geholfen hätte, den Herzinfarkt zu verhindern. Genau das tun wir nämlich, wenn Menschen erst nach einem Herzinfarkt in den LDL-C-Zielbereich von unter 55 Milligramm pro Deziliter geknüppelt werden, sich aber vorher keine Sau ernsthaft um die Lipidwerte im Blut kümmert. Für mich ist das in etwa so schräg, wie wenn wir dem Raucher sagen: Freundchen, das Rauchen ist zwar ein kausaler Risikofaktor für den Herzinfarkt, aber qualm ruhig weiter. Es reicht, wenn du aufhörst, nachdem du auf dem Kathetertisch liegst. Jetzt höre ich schon die Schnappatmung der Leute, die mir entgegen: Ja, aber! Denn die Diskussion zu diesem Thema, wohlgemerkt ohne Missionierungsdrang meinerseits, habe ich mehr als einmal durch und brauche sie ab jetzt zum Glück nicht mehr zu führen, da ich zukünftig immer auf diesen Artikel verweisen kann. Die Ja-Aber-Parade. Also, der Reihe nach. Hier wären sie die Ja-Abers. Ja, aber Statine machen so viele Nebenwirkungen. Meine Antwort: Es stimmt, dass Statine wie alle Medikamente mit Wirkung auch Nebenwirkungen machen können. Zu den häufigsten zählen Muskelschmerzen, die in 5-10% der Fälle auftreten. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass 90-95% aller Menschen Statine super vertragen, so wie ich. Das Schöne ist, dass wir anders als vor 30 Jahren, als es nur wenig Statinwirkstoffe gab, heute ein größeres Repertoire an Statinen haben, die potenter und gleichzeitig spezifischer wirken, also weniger Nebenwirkung machen. Und wenn sie jemand wirklich nicht verträgt, dann haben wir heute eine Handvoll neuer Wirkstoffe im Petto, sodass praktisch jeder adäquat eingestellt werden kann, wenn er das denn möchte. Weiter geht es mit: Ja, aber die Pharmaindustrie besteht aus einem Haufen korrupter Säcke, bei denen Profit über allem steht, und mit keiner anderen Wirkstoffgruppe machen sie mehr Umsatz als mit den Statinen. Meine Antwort? Stimmt fast. Bis etwa 2012 waren Statine die umsatzstärksten Medikamente und Atorvastatin zeitweise das meistverkaufte Medikament der Geschichte. Heutzutage sind die meisten Statine patentfrei und die wirklich lukrativen Blockbuster-Drugs, die Abnehmspritzen und fancy monoklonale Antikörper, die teils jährliche Therapiekosten im sechsstelligen Bereich verursachen. Aber das ist eine ganz andere Argumentationsebene und ändert nichts an meine bisherigen Gedanken. Wer diese Ebenen mischt und die Statine diskreditiert, weil die Pharmaindustrie Profit macht, müsste konsequenterweise auch Antibiotika und Schmerzmedikamente ablehnen. Und vor allem von Kollegen höre ich, ja, aber es gibt überhaupt keine Evidenz für Statine in der Primärprävention. Meine Antwort? Es ist richtig, dass man in den kontrollierten, randomisierten Interventionsstudien in der Primärprävention, wenn überhaupt, nur sehr kleine Effektgrößen sieht. Diese Leute reden aber auch von einem 10-Jahres-Risiko und das ist für mich total irrelevant. Denn mit Mitte 30 interessiert mich, wie ich wohl mit 80 dastehen werde, also eher mein 50-Jahres-Risiko. Wenn man sich überlegt, dass die Atherosklerose-Entstehung ein über Jahrzehnte andauernder Prozess ist, dann ist es in meinen Augen umso erstaunlicher, dass sich in Studienzeitraum von Monaten oder wenigen Jahren überhaupt irgendein noch so kleiner Effekt zeigt. Es gibt Hinweise aus der Grundlagenforschung, Mendelschen Randomisierungsstudien und der Beobachtung genetischer Erkrankungen wie der familiären Hypercholesterinämie, die alle in die gleiche Richtung deuten. Niedrige LDL-C- und ApoB-Werte senken das Herz-Kreislauf-Risiko, höhere LDL-C- und ApoB-Werte fallen uns irgendwann auf die Füße. Das letzte und vielleicht relevanteste Argument? Ja, aber Statine erhöhen das Risiko, an einem Diabetes Typ 2 zu erkranken. Meine Antwort? Auch hier möchte ich erst einmal zustimmen, denn Statine können eine bestehende Insulinresistenz, also eine Vorstufe des Diabetes mellitus Typ 2, demaskieren oder sogar fördern. Der Grundmechanismus ist bei allen Statinen gleich. Sie hemmen die Cholesterinsynthese in der Leber, die Rezeptordichte geht hoch, um den relativen Cholesterinmangel in der Leber auszugleichen, und so werden mehr Lipoproteine aus dem Blut gefischt, also dort, wo wir sie nicht haben wollen. Tata, wunderbar. Manche Statine wirken fast ausschließlich leberspezifisch, andere auch in anderen Geweben. In Deutschland wird vor allen Dingen Rosuvastatin und Atorvastatin zuverlässig als Arbeitspferd eingesetzt. Für die Primärprävention finde ich Pravastatin ganz pfiffig. Es ist zwar nicht ganz so potent, wirkt aber sehr selektiv und bringt den Stoffwechsel wenig durcheinander. Und bei manchen Menschen reichen schon Ezetimib oder Bempedoinsäure als Monotherapie, also solche anderen der vorhin erwähnten fettsenkenden Medikamente, um LDL-C und ApoB in einen gewünschten Bereich zu bringen. In jedem Fall ist die Insulinresistenz keine Blackbox, vor der man sich fürchten muss, denn ich kann einfach vor dem Start einer Medikation und dann im Verlauf regelmäßig die Stoffwechselwerte kontrollieren. So erkennt man eine Insulinresistenz früh, kann gegensteuern oder das Präparat wechseln. Am Ende läuft es auf eine ganz simple Abwägung hinaus. Senkt das Medikament euer kardiovaskuläres Risiko unterm Strich so deutlich, dass sich das leicht erhöhte Stoffwechselrisiko lohnt? In sehr vielen Fällen lautet die Antwort ja. Den Stoffwechsel kriegt ihr mit vernünftigen Lebensstilinterventionen hervorragend in den Griff. Cholesterinwerte bzw. Lipoproteinzahlen dagegen kaum. Weder Heilsbringer noch Teufelszeug. Bedeutet das jetzt, dass jeder Mensch zwangsläufig und für immer lipidsenkende Medikamente nehmen soll? Wer mich kennt, kann auch meine Antwort erahnen. Selbstverständlich nicht. Es kommt immer auf das Gesamtbild und die persönliche Präferenz an. Wenn jemand eine gähnend leere Familienanamnese für Herzinfarkte hat oder zu den seltenen Hyperrespondern zählt, die auf eine Ernährungsumstellung extrem gut ansprechen oder schlicht keine Medikamente nehmen möchten, weil das seiner persönlichen Integrität zuwiderläuft, dann soll er es bitte und aus diesen guten Gründen sein lassen. Umgekehrt ergibt es so wenig Sinn, den lieben langen Tag inaktiv am Schreibtisch zu hocken, sich nur von Fastfood zu ernähren, abends mit dem Bier in der Hand vor der Glotze einzuschlafen und sich dann Statine einzuwerfen und sich einzubilden, alles sei Taku. Nur ebenso kurzsichtig ist es, sich auf irgendwelche Instagram-Heilpraktiker-Heinis zu berufen oder die böse Pharmaindustrie als Argument zu bringen, um sich überhaupt nicht mit dem Thema zu beschäftigen. Man kann sich heute kluge Gedanken darüber machen, wie man eine Lipidmedikation so auswählt, dass man günstig und praktisch nebenwirkungsfrei sein Herz-Kreislauf-Risiko reduziert. Und das ist zumindest für mich ein verdammt guter Deal. Ja, das war der Artikel. Ich weiß, dass man an vielen Punkten sich noch deutlich vielschichtiger und differenziertere Gedanken machen könnte. Und ich weiß, dass andere Leute, vor denen ich viel halte, die sehr klug und belesen sind und die Datenlage auch gut kennen, zu eben ganz anderen Schlüssen kommen. Ich glaube trotzdem, dass es ein guter Orientierungspunkt sein kann für jemanden, der sich einfach grundsätzlich mit dieser Frage beschäftigen möchte. Und dafür war der Artikel gedacht. Ich wünsche euch alles Gute, freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört. Bis dahin alles Gute, haltet die Ohren steif und bleibt natürlich gesund.